Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Und an dieser Stelle wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. Shato Brüchter und Sheta Brüchter. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Sandra Arras und ich komme aus Paderborn. Und ich werde heute diesen Podcast leiten. Den AJM habe ich vor etwa 4 Jahren kennengelernt. Seitdem bin ich ehrenamtlich beim AJM tätig und zusätzlich im Vorstand des Vereins Scheino Paderborn, welcher einer der vielen regionalen Vereine des AJM ist. In unserer heutigen Folge soll es um das Thema Akito gehen. Wie euch aufgefallen ist, habe ich vorhin schon mit Neujahrsgrüßen angefangen, mit den Worten Shato Brüchto und Sheta Brüchta, was in den beiden assyrischen Dialekten übersetzt ein frohes neues Jahr bedeutet. Vielleicht denkt ihr jetzt, dass es etwas spät ist, im April Neujahrswünsche zu äußern. Aber in vielen alten Kulturen, so auch in der frühen assyrischen Kultur, feierte man den 1. April als Beginn des neuen Jahres. Das entsprechende Neujahrsfest nannte man Akitu. Und genau über dieses Fest möchten wir heute in der Folge mit euch sprechen. Dazu habe ich für heute jemanden eingeladen, der uns ein wenig genauer über das Akitu-Fest informieren kann. Ich habe hier im Studio einen Gast sitzen, und zwar den Sanjarib Guerrero, den Geschäftsführer des AJM. Hallo Sanjarib.
Hallo.
Ich begrüße dich und ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Shato Brüchto.
Sheta Brüchto.
Dankeschön. Taudi.
Danke dir auch.
Vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz unseren Gästen vorstellen.
Gerne. Also mein Name ist Sanjarib Guerrero. Ich bin der Geschäftsführer des AJM und bin seit über mein halbes Leben jetzt wirklich 15, 16 Jahre lang im AJM und seit fast 10 Jahren lang hauptamtlich im AJM tätig und bin verheiratet, lebe in Paderborn seit diesem Jahr. Vorher habe ich fast ein Jahrzehnt lang in Gütersloh gelebt, gebürtig aber aus Duisburg.
Ja, schön, danke für die Vorstellung. Sanjarib, wir feiern am 1. April das traditionelle Akito-Neujahrsfest. Normalerweise hätte der AJM am 4. April in diesem Jahr ein traditionelles Neujahrsfest in Paderborn gefeiert, welches leider aufgrund der derzeitigen Corona-Krise abgesagt werden musste oder eventuell auch verschoben wird. Ich glaube, das ist noch gar nicht so klar.
Das ist noch nicht festgelegt, genau. Wir kennen ja die Entwicklung noch nicht.
Genau, wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht und hoffen, dass diese Krise bald vorbei ist. Dennoch möchten wir einen kurzen Einblick in das Fest bekommen und vielleicht auch unseren Gästen oder unseren Zuhörern einen Eindruck davon geben, was Akito überhaupt bedeutet. Die erste Frage, die ich daher an dich habe, ist zunächst einmal, was bedeutet eigentlich Akito? Und vielleicht kannst du uns auch sagen, welches Jahr wir jetzt feiern würden nach dem alten Kalender.
Ja klar, gerne. Also Akito ist akkadisch. Akkadisch war die Sprache, die Assyrer früher im Assyrischen Reich vor Christus gesprochen haben. Und Akito ist ein Begriff im Akkadischen für die Gerste. So hat man das Fest genannt, die Gerste oder die Gerstenaussaat. Und die Gerste ist sinnbildlich stehend dafür für das neue Leben der Natur, für das Wiederbeleben der Natur, für das Grundnahrungsmittel, also dass sich alles regeneriert, dass die Welt sich regeneriert, genauso auch einen Grund und einen Anlass zu feiern und zur Freude gibt und deswegen auch Akito. Und wir feiern das Jahr 6770.
Dankeschön. Das Jahr 6770 und am 1. April, aber wieso der 1. April?
Ja, das fragen sich viele, weil wieso der 1. April? Es gibt ja auch viele, die an verschiedenen Daten versuchen, mit Winter-Sommer-Wende oder an variablen Daten und ähnliches, das Neujahr festzulegen. Aber für uns Assyrer ist der 1. April Neujahr. Aus dem einfachen Grund, das kennen auch viele aus dem Heimischen, aus der Muttersprache, da sagt man ja Habe Nisan in beiden Dialekten, was übersetzt der erste Tag von Nisan oder bedeutet. Und dementsprechend ist der Nisan der Äquivalent vom April und deswegen feiern wir am 1. April Neujahr und nicht an einem anderen Tag.
Okay, danke. Ja, das macht auch Sinn, finde ich, mit dem Aufblühen, was du auch meinst. Ne? Das ist ja so ein bisschen Frühlingsanfang und irgendwie macht das auch, finde ich, mehr Sinn, als wenn Neujahr im Winter anfängt. Das fand ich eh schon immer komisch.
Ja, das ist bei vielen ähnlich. Viele nennen ja auch kennen das ja auch auf uns häuslichen aus, dass man sagt Rishit Shato, wobei das Rishit heißt der Beginn des Jahres. Ja. Und der Beginn des Jahres ist der Nisan. Deswegen sagen wir dort am Rishit Shato.
Ja, so fängt ja auch dann, ne, mit den Jahreszeiten. Das passt auch irgendwie besser, stimmt. Gut, also im April wolltet ihr jetzt auch diese Veranstaltung oder war diese Veranstaltung geplant? Und ich weiß, dass das für euch auch ein Herzensanliegen war, diese Veranstaltung durchzuführen. Ihr habt in Paderborn die Schützenhalle dafür gemietet. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen in die Schützenhalle reinpassen. Ihr hattet also schon etwas sehr Großes vor, es war ein großes Projekt. Kannst du vielleicht einmal kurz sagen, wieso es für den AJM ein Anliegen war, dieses Akitu-Fest, welches ja eigentlich etwas Traditionelles ist und heute nicht mehr im Alltag oder nicht mehr von allen zelebriert wird, wieso es für euch wichtig war, dieses Akitu-Fest zu feiern?
Ja, natürlich kann ich dazu ein paar Worte sagen. Ich muss erstmal dazu eine kleine Rückschau zum AJM selber. Als AJM selber haben wir sehr wenig am Akitu zelebriert, also Angebote oder Aktivitäten angeboten. Unser Fokus lag immer auf Angebote in der Heimat. Also wenn es Angebote gab, dann war es Fahrten in die Heimat, ob das jetzt im Irak, Nordirak oder im Südosten der Türkei war, um dort das Neujahr zu begehen. Allerdings hatten wir in Deutschland sehr rare Angebote und wir haben uns vor ein paar Jahren das Ziel gesetzt, dass wir traditionelle Tage und Feste stärker begehen wollen im AJM und wieder populärer auch machen wollen, weil sie eigentlich sehr schöne Traditionen und Feste sind, aber die Popularität mangelt. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Jahr werden wir versuchen, dieses Fest ganz groß zu machen mit ganz, ganz vielen Besonderheiten. Zwei sehr großen, bekannten assyrischen Sängern und ein reichhaltiges Programm, um auch diese Popularität wieder herschaffen zu können, weil die meisten Akitu-Feiern laufen meistens in Form von einer Party, klassischen assyrischen Feier oder Party ab und das war nicht unser Anspruch dahinter.
Okay, du meintest gerade schon zwei große Sänger. Könntest du die Namen der Sänger einmal nennen? Also welche Sänger wären denn gekommen zum Akitu-Fest?
Das wäre einmal Ninip Ablahadlahto aus Schweden und Ashebet Sarkis aus Los Angeles, Amerika. Und das Besondere bei den beiden ist, das sind beide sehr ältere, erfahrene assyrische Musiker, die schon ein musikalisches Erbe hinterlegt haben und dementsprechend auch sehr populär bei verschiedenen Zielgruppen ist.
Okay, also zwei sehr international bekannte Richtig. Sänger. Und ich habe noch eine Rückfrage zu dem, was du gerade meintest, weil ich das spannend fand, dass du sagst, also in der Vergangenheit habt ihr das eher auch in der Heimat gefeiert. Jetzt versucht man das irgendwie auch hier hinzuholen, also wo, ja, im Westen, wo wir jetzt alle einfach leben. Und ist das vielleicht auch ein Ziel von euch, dass ihr versucht, es der Jugend einfach ein bisschen wieder näher zu bringen? Gerade vielleicht die Leute, die auch nicht unbedingt daran denken würden, jetzt für Akitu in die Heimat zu reisen?
Ja, definitiv wollen wir das der Jugend näher bringen. Wir sind ja ein Jugendverband, also unser erstes Ziel ist es wirklich der Jugendgeneration und die halt Nachfolgende dahinter auch, es schmackhaft auch zu machen. Viele kommen durch den AJM erst in Berührung mit Tradition und Kultur und Ähnliches aus der eigenen assyrischen Community. Und neben dem, was wir da machen wollen, ist nicht nur, dass wir es populärer machen wollen. Es ist ja nicht so, dass niemand hier in Deutschland oder in der Diaspora das Fest begangen hat. Es trifft nur vielleicht nicht mehr diesen Ansprüchen, die wir als AJM sehen, um es der heutigen Generation übermitteln zu können. Und es hat auch sehr viel an Tradition verloren, weil es mehr und mehr zu einem Fest geworden ist. Und darüber wollen wir natürlich auch stark aufklären.
Gut, Aufklärung können wir ja auch heute hier versuchen. Ja,
gerne.
Du sagst, dass wir versuchen wollen, Tradition wieder lebendig zu machen und es soll nicht einfach nur ein Fest sein. Wir kennen ja diese traditionellen Feste, die eigentlich schon den Charakter einer Party haben. Das meinst du ja gerade selber. Vielleicht kannst du einige Traditionen nennen. Also vielleicht kannst du uns ja mal sagen, was sind so typische Traditionen, die, die begangen wurden zum Akitu-Fest?
Bevor ich damit starte, würde ich gerne den Ball zurückspielen, einfach okay. aus dem Grund, weil damit du dir auch nicht denkst, ich ziehe mir das Ganze einfach nur aus dem Hut und könnte jetzt irgendwas erzählen. Erzähl du doch mal, was kennst du denn an Traditionen? Was kennst du denn vom Häuslichen aus?
Okay, das ist auch möglich. Dann überlege ich mal, also welche Traditionen ich kenne. Ich kenne einige Traditionen, von denen ich glaube, dass sie etwas mit Akito zu tun haben. Und zwar weiß ich, dass am 1. April wir morgens aufgestanden sind. Das habe ich hier in Deutschland noch gemacht, als ich bei meinen Eltern gelebt habe. Und wir sind morgens in den Garten gegangen und haben den Morgentau aufgesammelt. Also das erste, ja, quasi den Regen oder die Nässe des Morgentaus aufgesammelt und haben uns damit gewaschen. Meine Mutter hat immer gesagt, das ist ein Zeichen von Reinheit und es soll irgendwie wieder ja, für den Anfang stehen, deswegen wahrscheinlich auch zu Neujahresbeginn. Vielleicht kannst du mir ein bisschen mehr über diese Bedeutung sagen.
Definitiv, es ist eine Tradition, definitiv eine Tradition unter Assyrern, hauptsächlich die aus dem Turabdin, also der heutigen Südosttürkei kommen. Und diese Morgentau-Tradition hatte die wird bis heute begangen und hatte die Bedeutung, den Dreck der dunklen Monate vorher quasi vom Körper zu waschen und den Körper zu reinigen und sich hübsch und schick zu machen durch den Morgentau, den uns dieser heilige Monat Nisan geschenkt hat, weil der Nisan war in der assyrischen Verständnis ein heiliger Monat. Und dadurch ist auch alles, was in diesem Monat geschehen ist, unantastbar gewesen oder sehr besonders gewesen. So war es auch der Morgentau. Und mit denen sollte man den Dreck quasi der Monate davor loswerden und sich hübsch machen können für diesen Monat Nisan und auch seine Speisen den Haussegen mehren können, indem man diesen Morgentau in seine Speisen eingearbeitet hat oder ähnliches.
Okay, und diese Tradition begehen wir bis heute? Also wir zumindest. Wie sieht es bei euch aus?
Ich finde es sehr interessant, dass ihr es in Deutschland begeht, weil wir haben es in Deutschland nicht begangen. Ich kenne es von zu Hause, von Erzählungen. Ich hatte immer gerne gefragt, um zu erfahren und zu wissen. Ich weiß auch, viele kennen das von Großeltern, die es erzählt haben, wie es mir ähnlich ging, was das angeht, nur von meinem Vater selber, nicht von Großeltern. Aber ich bin selber überrascht, dass es auch welche gab aus meiner Generation, die es aus Deutschland kennen.
Ja, bis heute.
Finde ich super.
Okay, also ich dachte, das machen alle. Aber gut, dann haben wir ja wohl noch eine Tradition lebendig gehalten. Aber vielleicht die andere Tradition, die ich noch kenne, die kennst du vielleicht auch oder vielleicht macht ihr das auch noch. Und zwar macht meine Mutter Brote. Also sie backt Brote, die eine bestimmte Form haben. Die ist so quadratisch eigentlich. Und in einen dieser Brote packt sie immer ein Geldstück rein. Das wird natürlich tausendmal desinfiziert vorher. so wie wir unsere Mütter kennen. Nein, schon immer. Aber mittlerweile noch mehr. Und die Person, die dieses Geldstück oder das Brot mit dem Geldstück bekommt, auf dieser Person liegt dann das Glück des Hauses. Also es ist so ein Sprichwort. Und für uns war das auch immer so etwas ganz Besonderes. Jeder durfte ein Brot quasi ziehen, wie so ein Los. Und wer dann das Geldstück hatte, hat sich auch riesig gefreut. Das machen wir auch bis heute noch. Macht ihr das auch?
Ja, das machen vermutlich sehr, sehr viele Menschen, die gar nicht wissen, ob das jetzt damit zusammenhängt oder nicht, weil die das mit einer christlichen Tradition in Verbindung bringen. Hier muss man natürlich auch sagen, jede Tradition hat auch seinen Ursprung. Das heißt, auch alles, was wir heute mit einer Religion in Verbindung bringen, hat auch einen vorreligiösen oder anderen religiösen Ursprung. Und so geht es auch vermutlich mit dieser Tradition. Im heutigen Kontext wird es als Rosune bezeichnet. Rosune heißt leitet sich ab vom Wortstamm Geheimnis, Roso. Und dieses Wortstamm ist total interessant, weil du hast ja dann, je nachdem wie groß dein Haushalt ist, mehrere Laib Brote und du musst finden, in welchen das Geheimnis quasi steckt, um den Haussegen zu erhalten. Dabei hat der Haussegen im Zeitraum von Niesen immer auch eine große Rolle gespielt. Also ich kehre kurz mal zum Morgentau zurück. Man hat diesen Morgentau auch an Hauswände oder ähnliches geschmiert, um diesen Segen quasi für das Haus zu erhalten. Andere haben frisch gemelkte Milch an die Hausrahmentür geschmiert, weil wie gesagt, alles, was in diesem Monat gab, war heilig. Und mit dem heiligen Status wollte man den Segen quasi auf alles, was einem nahe ist, auch übertragen. Und dieses Rosone-Tradition, also diese Leibbrote, die werden zur Hälfte der christlichen Fastenzeit jetzt bei uns gemacht. Die nennen wir Rosone, also wir Westassyrer, die Ostassyrer Galle. Und an den Rosone ist es interessant, weil es Tradition zu Akitu gibt, die einen ähnlichen Nutzen und Zweck haben, wie zum Beispiel, dass in einem Eimer Wasser wertvolle Gegenstände oder besondere Gegenstände, die müssen nicht wertvoll sein, für eine Person reingelegt werden. Und in diesem Eimer Wasser werden frisch geerntete Blüten, weil es ist ja Frühling und viele Blüten blühen, reingeworfen. Die schwimmen alle auf der Oberfläche, sodass man nicht sieht, was im Wasser drin ist. Und der seinen Gegenstand als erstes herauspflückt, der hat das Segen des Hauses für sich gewonnen. Und das hat ja eine sehr ähnliche Bedeutung dahinter. Das ist eine Tradition, die zum Akito im Raum Diyarbakır Umit begann wurde.
Ach, das ist ja spannend. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du schon oft den Haussegen gezogen?
Ja, natürlich. Ja? Ich habe, glaube ich, so mit 12 oder 13 aufgehört zu glauben, dass es mir wirklich ein Reichtum beschert in diesem Jahr. Weil ich glaube, ich dann schon 5-mal oder so das Segen hatte.
Oha. Okay.
Nein, das war jetzt überspitzt, aber natürlich.
Du hattest das schon ein paar Mal. Ich eher selten, muss ich sagen. Ja. Aber wir sind auch eine große Familie.
Ja, ich glaube, irgendwann mal hatten wir mal versucht abzutasten, in welchem Brot das mit Stück drin steckt.
Ja, okay. Manchmal konnte man es auch so ein bisschen sehen, irgendwie vielleicht, weil die Form ein bisschen anders war oder so. Ne? Ja. Kennst du noch weitere Traditionen, die du uns vielleicht beispielhaft nennen kannst?
Ja klar. Eine ist zum Beispiel, die nennt man Dachnadnisan oder Dachnadnisan. Dort geht es natürlich auch um den Haussegen. Wie gesagt, der Monat ist ein Heiliger und alles ist gesegnet und man möchte das auch auf sein Haus, seine Kinder oder Geschwister, Familie übertragen. Am Dachnadnisan, übersetzt Bad des Nisan oder Bad des April, werden die frischen Blumen, die blühen oder ähnliches, gesammelt und Strauß gemacht oder gebündelt und über den Türrahmen gehangen. Und natürlich jede Person, die drunter herunterläuft, auch quasi diesen Segen übertragen zu bekommen. Das ist eine der Traditionen, die mir noch dazu einfällt. Eine andere Tradition wäre dann noch beispielsweise, die kennen wir aus dem christlichen Kontext, die nennen wir Siboro oder Suboro. Zum 25. März zur Verkündung Marias am Siboro binden wir ein Band, das aus zwei Farben, Rot und Weiß. Tut mir leid, Rot und Weiß besteht. Und dieses Band soll unterschiedliche religiöse Symboliken darstellen. Sicherlich ist ja auch schon was geläufig.
Ja, oder? Also mir wurde, glaube ich, mal gesagt, irgendwie es steht für den Mensch und den Heiligen Geist oder diese Verbindung zwischen Gott und Menschen. Also so wurde es mir erklärt.
Ja, richtig, man kann es halt darunter verstehen oder die untrennbare Natur Gottes und Jesus voneinander. Allerdings gibt es auch Regionen, wo sie drei Farben benutzen. Da fragt man sich, was bedeutet dann die dritte Farbe?
Was ist denn die dritte Farbe?
Es gibt nichts schriftlich Historisches dahinter, das es klar darstellt, für was das Siboro steht und wann es in unsere Kultur eingedrungen ist. Ob das eine vorchristliche Tradition ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber was wir wissen, und das ist das Interessante daran, dass es andere religiöse Gruppen wie die Jesiden gibt, die diesen Siboro nutzen, in einer anderen Bezeichnung. Aber in der ähnlichen in derselben Form, aber im ähnlichen Zeitraum, die das mit ihrem traditionellen Neujahrsfest in Verbindung bringen. Und gleichzeitig ist die Herstellung des Siboros sehr interessant, weil am Vorabend des Siboros werden 7 Arten von Weizen, mit dem ein Leibbrot gebacken wird, also Weizen und Gerste und sowas.
Ja.
In kleinen Schälchen vor die Haustür gestellt oder nach draußen gestellt, mit dem Satz auf Assyrisch, damit die Sterne diese segnen können. Und die Assyrer vor Christus, die haben halt in den Sternenbildern sehr oft Götter verstanden aus ihren damaligen religiösen Überzeugungen. Und da fragt man sich natürlich, warum sagt man als aus dem christlichen Brauchtum heraus, damit die Sterne das segnen und drauf beten können? Weil das ergibt ja keinen christlichen Zusammenhang dahinter. Sicherlich ist das, weil es Traditionen gibt, die ins Christentum eingedrungen sind, auch assyrische Traditionen, und das ist eine davon, weil diese Tradition ohne das Band, aber mit den Leib und den sieben Arten von Weizen und ähnliches auch in verschiedenen Regionen von der Heimatregion begangen wurde, zum Beispiel in der Stadt Mosul, also die das antike Nineveh darstellt, wurde diese Sachen vor die Haustür gestellt am Vorabend von Hanissen.
Okay, das ist interessant. Jetzt habe ich mal was Neues dazu gelernt, zu einer Tradition, die ich eigentlich kannte, aber die mir jetzt irgendwie gar nicht so mit Niesen in Verbindung kam.
Ich muss aber hier natürlich auch ergänzen, da wirkt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer befremdlich, wenn sie über Tradition hören und das selber nicht kennen. Ich muss auch immer sagen, Tradition und Kultur sind immer eine regionale Frage und keine Frage von Volkszugehörigkeit. Also das ist sicherlich auch kann man sicherlich auch in Deutschland vergleichen. Im Norden lebt es sich ganz anders als im Süden von Tradition stimmt, und Kultur auch. Und genauso geht es auch bei den Assyrern, die aus den verschiedenen Regionen aus der Heimat kommen, dass dort Traditionen anders begangen wurden oder gar nicht bekannt waren, wo die in anderen Regionen sehr intensiv begangen wurden.
Genau, deswegen kann es auch gut sein, dass wir vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sich sehr gut da hineinversetzen können, weil sie vielleicht auch so wie wir, also wie ich in meiner Familie, auch noch diese ganzen Traditionen irgendwie begehen. Oder andere kennen das vielleicht auch gar nicht, ne? Also ich glaube, da gibt es große Unterschiede.
Richtig, du hast zwar eingehend gesagt, du weißt gar nicht so viel darüber, aber vermutlich bist du einer der wenigen, die sich schon sehr viel diese Tradition schon begangen hat, ohne das so richtig verinnerlicht zu haben.
Das stimmt. Gut, jetzt habe ich schon auf jeden Fall viel dazugelernt. Was ich noch interessant würde, oder was mich noch interessieren würde, wäre, wenn wir in die Zukunft schauen und hoffentlich bald diese ganze Krise vorbei ist und auch für das nächste Jahr und die anderen Jahre, die noch folgen. Habt ihr mit dem IJM noch Pläne, wie ihr demnächst Akitu feiern wollt oder überhaupt irgendwelche Aktionen, die ihr geplant habt zum Thema Akitu?
Ja, ganz kurz gesagt, ja. Ein bisschen ausführlicher gesagt. Wir wollen Akitu sehr weit eigentlich ausbauen wieder. Und nicht nur mit einem zentralen Fest oder Festival oder großes Neujahrsfeier oder Tagesprogramm, sondern mit einigen Aktionen, die letztendlich das Akitu stark darstellen können, auch um auch zum einen nicht nur intern nach innen hinaus das den Leuten näher zu bringen, weil die es in der Heimat vielleicht nicht oder nicht richtig begangen haben oder den direkten Bezug von Generationen gefehlt hat, also von der heutigen zu älteren, sondern auch aus dem Aspekt, um uns auch nach außen hin zeigen zu können. Weil was eignet sich denn besser als ein Feiertag, der für Assyrer ein Feiertag ist, aber für die restliche Gesellschaft eigentlich ein normaler Tag ist, dass wir uns an dem Tag zeigen und versuchen, näher zu kommen und um unsere Seite auch von der interkulturellen Öffnung näher zu bringen. Ja. Da eignet sich eigentlich dieser Tag oder dieses Fest sehr gut dazu, auch sehr viele unterschiedliche Sachen zu machen. Und da gibt es in unserer Projektschmiede einige Ideen, auf die ich gar nicht eingehen will, weil sonst bleibt der Überraschungseffekt natürlich aus.
Da müssen wir uns auch überraschen lassen, genau.
Dieses Jahr hat uns natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir haben zwar letztes Jahr gestartet mit ein Fest zu feiern, haben daraus sehr viele Lektionen gezogen, um dieses Jahr ein sehr großes und sehr viel besser aufgestelltes Fest aufzuziehen mit sehr viel inhaltlichem Programm, Folklore, Theater, Infoständen, ähnliches. Und wann wir das nachholen können, ob wir das nachholen können, ob nächstes Jahr das möglich sein wird, wissen wir nicht.
Ja, wir hoffen es. Ich bin sehr gespannt. Ich finde auch, dass es für den interkulturellen Dialog sehr spannend ist, wenn man solche Feste feiert und auch vielleicht andere Kulturen daran teilnehmen. Ich kenne das auch mittlerweile immer mehr, dass auch andere Kulturen ihre Feste oder auch dieses Neujahrsfest zelebrieren und dazu einladen. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr stattfindet und dass wir da auch zahlreich Leute erreichen konnten mit unserem Podcast, die da vielleicht auch Interesse haben, dann daran teilzunehmen. Von meiner Seite aus war es das. Ich weiß nicht, hast du noch einige Fragen oder möchtest du noch ein paar letzte Worte zu dieser Podcast-Folge äußern?
Erst einmal möchte ich euch natürlich gratulieren zu dem Projekt oder uns allen, weil ich bin ja auch Teil des AJM, aber ich gratuliere dem Projektteam.
Dankeschön.
Und dass ich der erste Gast sein durfte, freut mich sehr oder ehrt mich sehr. Vielen Dank dafür, für die Einladung.
Sehr gerne. Danke, dass du da warst.
Zum anderen wünsche ich natürlich allen Zuhörern ein frohes, schönes, gesegnetes Akitu und hoffe, dass die meisten Menschen nächstes Jahr schon mehr und mehr als selbstverständlich betrachten, dass wir als Assyrer Neujahr feiern am 1. April und wir vielleicht nächstes Jahr wieder an einem Podcast sitzen und darüber sprechen, wie wir denn unsere Veranstaltung nächstes Jahr, was denn so alles ansteht und aufziehen werden, weil ich bin sehr zuversichtlich, das wird noch laufen.
Ja, sehr schön. Danke, danke, dass du hier warst und ich hoffe, es hat unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Spaß gemacht, uns zuzuhören und etwas Neues über Akitu zu lernen. Wenn ihr noch Fragen habt zu unserem Podcast oder irgendwelche Kommentare äußern wollt, dann könnt ihr das gerne auf einen unserer Kanäle tun. Ich wünsche euch auch noch ein frohes neues Jahr und alles Gute. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.